In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 17. Dezember 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Kilimandscharo in Buckingen. Der Salzberg wird saniert. Vielleicht. Weihnachtsbäume pestizidbelastet. Wir brauchen keine Merci-Schokolade. Was wir brauchen, sind bessere Arbeitsbedingungen. Pflegeberufe am Limit. Doch zunächst zu den Nachrichten. Franz Untersteller zu schnell am Lenkrad. Mit dem Fahrrad wäre das nicht passiert. 57 Stundenkilometer zu schnell, so erwischte die Polizei den Umweltminister auf der Autobahn A8 Ende November. Eine private Raserei, ein Fall von grün-schwarzer Doppelmoral für die FDP. Ein Grund, die Bibel zu zitieren für die CDU. Ihr wisst schon, wer ohne Sünde ist, werfe Steine. Untersteller beendet seine Karriere 2021 im März nach der Landtagswahl. Für diese Landtagswahl brachten sich im parlamentarischen Nachspiel um die Fahrt des flotten Franz auch schon einmal alle Parteien in Position. Während die grüne Landesvorsitzenden Sandra Detzler und Oliver Hildebrandt den Koalitionspartner CDU kürzlich noch als Klotz am Bein bezeichnete, kuschelte CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Reinhardt in dieser offenen Zwangsehe und sprach von hervorragendem Krisenmanagement in der Corona-Zeit, hochverlässlicher Zusammenarbeit und erstklassiger Erfolgsbilanz. Die Komplementärkoalition habe sich als gutes Modell in den vergangenen 5 Jahren erwiesen. Polizei nimmt hochrangigen Mafioso fest. Ein 37-jähriger Mann wurde am Dienstag in seiner Wohnung im Kreis Heilbronn festgenommen. Bei dem Mann soll es sich um ein hochrangiges Mitglied der Cosa Nostra handeln. Im September wurde er mit europäischem Haftbefehl gesucht. Dem Mann wurden die klassischen Delikte Drogenhandel und Erpressung zur Last gelegt. Nun soll er den italienischen Behörden übergeben werden. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte bereits Anfang Dezember einen Auslieferungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Glückliche Tiere ohne Tierversuche. Forschungsministerin Theresa Bauer, Grüne, brachte ihren Gesetzentwurf gegen Tierversuche in der Universitätslehre im Landtag durch. Wie auch in einigen anderen Bundesländern sollen Tierversuche in der Ausbildung künftig verboten werden. Wichtig, die Tötung von Tieren bleibt weiterhin möglich, falls keine wissenschaftlich gleichwertige Lehrmethode oder Materialien zur Verfügung stehen oder die mit dem Studium bezweckten Berufsbefähigungen das fordere. Die Hochschulen sollen Lehrmethoden entwickeln, die ohne Tierversuche auskommen bzw. diese vermeiden. Ja, Jahresende. Ich kann mich mal wieder freuen, Axel Meyer zum Gespräch zu haben. Wir haben mal wieder ein altes Thema und das alte Thema lautet ganz einfach Salz. Und dieses Salz brennt irgendwo nicht auf der Haut, sondern in der Rheinebene, sprich der Kilimandscharo oder der Kalimandscharo, der salzt immer noch aus. Also erstmal herzlich gegrüßt, Axel.
Ja, schönen guten Tag.
Das ist ja eine alte Geschichte, tatsächlich eine alte Geschichte. Und die haben.
Das ist eine uralte Geschichte. Also es gibt Dinge und Themen im Leben, die man irgendwann zu einem guten Ende bringen sollte. Und da gehört diese Sache mit dem Buckinger Salzberg einfach dazu.
Buckingen ist aber nicht die einzige Sache, sondern das ist sozusagen die badische Seite. Elsass hat auch ein Salzproblem gehabt oder ein Kaliproblem.
Ja, also es ist einfach so, dass hier am Oberrhein vor 100 Jahren begonnen wurde, Kali abzubauen. Kali braucht man als Düngemittel und als Abraum ist Steinsalz angefallen, als Abfall. Dann hat man aufgehalten, im Elsass auf riesigen Salzhalden, fast das ganze elsässische Grundwasser ist deswegen versalzen. Und auf der deutschen Seite gab es nicht so viel Kali und deswegen hat man in Buckingen nur einen kleinen Berg aufgeschüttet. Das heißt also, wenn man so durch die Rheinebene fährt, auf der einen Seite Schwarzwald, auf der anderen Seite die Vogesen, dann gibt es mitten in der Rheinebene so einen kleinen 40, 50 Meter hohen Berg und der besteht fast noch zur Hälfte aus Salz.
Und das bedeutet in dem Falle?
Das bedeutet, dass es da einfach drauf regnet, dass es da seit ewigen Zeiten drauf regnet und dass da am Tag über 2,5 Tonnen Salz ins Grundwasser marschieren und das Salz hat im Grundwasser einfach nichts verloren. Und jetzt ist es so, dass wenn in einem kalten Winter, wenn es in Freiburg gefriert oder so und die Leute streuen Streusalz, dann können sie ein Bußgeld kriegen von über 100 Euro. Und als ich damals noch Bund Geschäftsführer war, dachte ich, die schnellsten Erfolge habe ich, wenn ich meinen Nachbarn anzeige. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Bundgeschäftsführers, sondern die Aufgabe ist eigentlich, gegen die Großen vorzugehen. Ich habe das Thema schon im Jahr 1997 aufgegriffen, damals noch als Bundgeschäftsführer. Im Jahr 1997, also vor ewigen Zeiten, habe ich die Firma K&S angezeigt und habe die elsässischen Kaliminen angezeigt. Und auf der deutschen Seite hat es die damals größte Razzia in der Geschichte des Freiburger Wirtschaftskontrolldienstes ausgelöst. Und das fand ich schon mal zumindest einen kleinen psychologischen Erfolg damals. Irgendwann ist das Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald eingestiegen in diese Geschichte. Und und im Prinzip haben sie ein positives Urteil erzielt. Das heißt, im Jahr 2008 gab es ein Urteil und das sagt, dass die Kali- und Salz AG im Prinzip die Sanierung durchführen muss. Die haben sich immer geweigert und das ist ja so dieses Grundprinzip, das wir immer wieder erleben, dass am Oberer Firmen Gewinne machen und wenn und zum Schluss dann werden die Kosten auf die Allgemeinheit umgewälzt. Das heißt, im Jahr 2008 waren wir richtig erfreut. Endlich wurde das Verursacherprinzip durchgesetzt. Wir haben dem damaligen Landrat gratuliert. Ja, und seit dem Jahr 2008 warten wir jetzt eigentlich auf die Sanierung. Seit dem Jahr 2008 bis heute sind 945 Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen. Und jetzt endlich gibt es eine Vereinbarung zwischen dem Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald und der Kali- und Salz AG. Und über die hat sozusagen eine Presseerklärung von Kali- und Salz AG und Landratsamt jetzt informiert.
Du hast, glaube ich, dreimal das Wort im Prinzip verwendet. Muss man jetzt auch dazu sagen, im Prinzip gibt es jetzt da irgendwie eine Lösung oder ist das im Prinzip nicht im Prinzip, sondern tatsächlich so?
Also die wollen jetzt beginnen mit der Sanierung. Man muss dazu sagen, im Elsass drüben, da gab es diese viel größeren Steinsalzlandschaften, die sind schon lange saniert. Die wollen im nächsten Jahr beginnen, aber die Sanierung muss nach 8 Jahren abgeschlossen sein. Das heißt also, die Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgte unglaubliche 12 Jahre nach dem Urteil und die Sanierung muss in 8 Jahren abgeschlossen sein. Das heißt also, zwischen dem rechtskräftigen Urteil und der Sanierung können maximal 20 Jahre liegen. Also man stellt sich einfach vor, der Bundgeschäftsführer fährt in den Wald mit seinem Auto, lässt dort Motorenöl ab ins Grundwasser, er wird erwischt dabei, und dann hätte er 20 Jahre Zeit, das Problem zu lösen. Also es ist einfach unglaublich, wie unsere Behörden immer noch mit großen industriellen Grundwasserschmutzern umgehen. Das heißt also, diese lange Zeit halte ich für einen Skandal. Es ist dieses Übereinkommen ist ein Erfolg, weil wir ewig lang Druck gemacht haben und es ist eine schreckliche Niederlage, weil das so lange gegangen ist. Es kann einfach nicht sein, dass da täglich über 2,5 Tonnen Salz ins Grundwasser marschieren und die Behörden brauchen so lange, um mit der Kali- und Salz AG zu verhandeln. Das kann eigentlich nicht gehen.
Mal eine andere Frage. Wir sind ja hier die Grenzregion und die Elsässer, sind halt eben die Elsässer, also Franzosen. Die Badener sind praktisch Deutsche. Weshalb wurde so unterschiedlich gehandelt? War das Problem im Elsass einfach drängender, sodass sie jetzt das ganz einfach angreifen mussten? Oder ist einfach ein anderer Zug drauf?
Die waren einfach schneller und ich finde es deswegen so spannend, weil es gibt ja auf der deutschen Seite immer so eine falsche Überheblichkeit. Im Elsass werden die in Sachen Umweltschutz viel langsamer und wir wären so die Öko-Vorzeigeregion. In dieser Öko-Vorzeigeregion auf der badischen Seite hat es 12 Jahre gedauert und im Elsass waren sie einfach schneller. Die Probleme sind dort auch wesentlich größer, aber es kann einfach nicht sein, dass es so lange geht.
Hast du irgendwie eine Ahnung, ob das tatsächlich jetzt dann in Gange kommt? Ich meine, das kann sich ja nochmals wegen irgendwelchen Sachen vor sich hin zögern.
Also ich habe einfach nur diese Presseerklärung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald und da heißt, sie wollen nächstes Jahr anfangen. Es kann aber auch nochmal 8 Jahre gehen. Und das darf nach unserer Ansicht einfach nicht sein. Also deswegen werde ich sozusagen mit meiner Mittelstiftung Oberrhein auch den Druck aufrechterhalten. Wir werden weiterhin Kleinanzeigen schalten, um den Druck aufs Landratsamt und auf die K&S zu erhöhen. Aber wie gesagt, das Problem dahinter, es ist ein Umgang mit einem Umweltproblem, so wie ich ihn sozusagen als Jugendlicher in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebt habe. Das kann nicht sein, dass das so lange geht.
Salz im Breisgau, im Breisgau Hochschwarzwald, ein Problem immer noch. Und wir werden sehen, ja, vielleicht erleben wir es einfach noch, dass das Ganze saniert wird. Ich danke mal Axel Meyer von der Mittelweltstiftung, Ex-BUND-Geschäftsführer Freiburg, für die Informationen und dass er am Thema bleibt.
Ja, also wie gesagt, und wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann gebt bei irgendeiner Suchmaschine ein die Begriffe Mittelwelt und Salz und dann kommt ihr auf die Seite und könnt euch informieren.
Merci.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie giftig sind deine Blätter? Das hat sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und der Bund Naturschutz in Bayern auch gefragt und prompt 23 Weihnachtsbäume auf Pestizide untersucht. Genauer gesagt die Nadeln der Bäume. Und wie könnte es anders sein? Sie haben natürlich etwas gefunden. Sogar einiges. Denn von den 23 getesteten Bäumen aus 8 Bundesländern sind 14 der Bäume sozusagen positiv. Die Chance, hier beim Kauf einen verseuchten Baum zu bekommen, ist meiner Meinung nach viel zu hoch. Insgesamt 9 von 140 untersuchten Pestiziden wurden bei dem Test gefunden, von welchen 7 zu den gefährlichsten zählen, die derzeit in der EU eingesetzt werden. Wirklich erschütternd ist aber, dass bei dem Test 2 Pestizide nachgewiesen werden konnten, die entweder in Deutschland oder für den Weihnachtsbaumanbau keine Zulassung haben. Chlorpyrifos ist seit 2015 in Deutschland verboten und damit illegal. Naja, aber wie das eben so ist, von manchen Dingen kann man sich halt nicht trennen und da hatten wohl einige Weihnachtsbaumverkäufer noch ein bisschen was im Keller stehen. Man meinte dann wohl, dass da eh niemand dahinter kommt. Und wer sich jetzt denkt, die Bäume wurden sicher aus dem Ausland angekarrt, in Deutschland ist es doch nicht möglich, illegale Pestizide auf den Plantagen zu verteilen, diejenigen muss ich leider enttäuschen. Die untersuchten Weihnachtsbäume stammten überwiegend von deutschen Plantagen und wurden stichprobenartig in Baumärkten, Gartencentern und im Straßenverkauf erworben. Wie geht man aber jetzt gegen die illegale Verwendung längst verbotener Pestizide vor? Wir haben mit Corinna Hölzel gesprochen, Pestizidexpertin beim BUND.
Also wenn wir bei so einem Test feststellen, dass ein Pestizid angewandt wurde, was nicht zugelassen ist, dann informieren wir als erstes den Händler, also da, wo der Baum gekauft wurde. Und wir, das habe ich auch schon gemacht, also die beiden Händler sind angeschrieben worden, bei denen wir jeweils einen Baum gefunden haben mit einem Mittel, was nicht zugelassen ist in Deutschland für Weihnachtsbaumkulturen. Und wir haben da erstmal um Aufklärung gebeten, also eingefordert, dass die Händler mit ihren Lieferanten und Produzenten Kontakt aufnehmen, dass sie zurückverfolgen, wo dieser Baum herkommt, von welcher Plantage er stammt und dann halt gemeinsam mit dem Produzenten klären, wieso ist dieses Mittel eingesetzt worden, wird es regelmäßig eingesetzt, war das ein Fehler und natürlich, dass dann dieser Fehler auch behoben wird, dass in Zukunft so ein Einsatz nicht mehr vorkommt und dass dann auch die Betreffenden dann zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, da drängen wir drauf, dass genau dieser Prozess jetzt passiert.
Was mit den Giften auf den Plantagen passiert, das muss ich wohl kaum extra erwähnen. Ich tue es jetzt mal trotzdem. Sie gelangen in die Böden und ins Grundwasser. Zudem schädigen sie Insekten und zerstören deren Lebensräume. Und ja, auch ich verfluche Wespen und andere Krabbeltierchen, wenn sie mal wieder um mein Essen rumfliegen oder es sich in meinem Zimmer bequem machen. Aber im Grunde sind die kleinen Tierchen wichtig. Und sichere ich ihr Überleben, dann sichern sie auch meins. Nun zu der Frage, die Sie vielleicht auch schon seit Beginn meines Redeschwalls umtreibt. Was passiert mir, wenn ich so einen, sagen wir mal, giftigen Baum bei mir zu Hause stehen habe?
Die Ergebnisse sind jetzt, also dienen nicht der Panikmache für den Menschen. Wir haben Pestizide in einem Bereich gefunden, also in die Höhe der Rückstände, lässt jetzt nicht auf eine akute Gesundheitsgefährdung schließen. Also da ist Entwarnung gegeben. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen jetzt auch nicht ihre Weihnachtsbäume wieder rausschmeißen aus den Wohnzimmern. Dennoch, es ist nicht auszuschließen, dass Pestizide in geheizten Räumen auch ausdünsten und Menschen eben über das Atemsystem dann auch diese Stoffe wieder aufnehmen. Also Lüften ist eine Empfehlung, die immer gut ist, aber ansonsten sind das Rückstände in der Höhe ungefähr, wie wir sie auch in konventionellen Lebensmitteln antreffen.
Dann kann ich meinen Christbaum doch noch behalten. Trotzdem sollte man sich einer Tatsache noch bewusst sein.
Mehrfachbelastung ist tatsächlich ein potenzielles Risiko. Wir haben ja Pestizide nicht nur im Weihnachtsbaum, sondern Menschen, die konventionelle Lebensmittel essen, nehmen da auch Pestizide auf. Wir sind noch eine Reihe von anderen Pestiziden auch in der Luft ausgesetzt und auch andere Schadstoffe in Alltagsprodukten wie zum Beispiel Fernseher, Teppiche oder Alltagskosmetik. Und die Wechselwirkung, also die Kombination von diesen vielen Umweltchemikalien, können dann durchaus dazu beitragen, dass eben Gesundheitsrisiken oder Allergien oder dergleichen sich eben dann tatsächlich bilden.
Immerhin haben einige Tannen und Fichten hervorragend abgeschnitten und können bedenkenlos zu Hause aufgestellt werden. Auf der Webseite des BUND finden Sie unter den Pressemitteilungen auch eine sehr süße Grafik, die Ihnen zeigt, wo es sicher ist, einen Baum zu kaufen. Corinna Hölzel möchte mit ihrem Test niemanden die Freude an einem Weihnachtsbaum vermiesen und hat deswegen auch ein paar Alternativen parat.
Genau, also für den Verbraucher, die Verbraucherin gibt es jede Menge Alternativen. Man kann sich generell überlegen, brauche ich einen Weihnachtsbaum? Und da gibt es andere Alternativen, wie zum Beispiel Zweige von anderen Sträuchern, wie Rotdorn oder auch Eibe oder einfach eben auch von Nadelgehölzen, wo man Zweige abschneidet, wo der Baum eben nicht komplett gefällt wird und dann eben auch wieder nachwachsen kann. Das sind Alternativen. Eine weitere Alternative ist auch, dass man im Forst, also möglichst auch FSC zertifiziert, also Öko-Forst, natürlich in Absprache mit dem Forstamt, dass man da Bäume nimmt, entweder selber fällt oder kauft, die im Rahmen der Durchforstung anfallen, also Bäume, die sowieso dem Wald entnommen werden, dass man solche Bäume nimmt. Und wenn es dann eben tatsächlich der Weihnachtsbaum der Plantage sein soll, dann sollte es aber unbedingt ein Öko-Weihnachtsbaum sein. Und den erkennt man an den bekannten Siegeln der Öko-Anbauverbände, die man auch im Lebensmittelbereich schon kennt, also zum Beispiel Naturland, Bioland oder Demeter.
Damit es bei Ihnen zu Hause dann auch wieder heißt, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter?
Du arbeitest im Diakoniekrankenhaus in Freiburg als Pfleger. Vielleicht kannst du vorneweg mal ein paar Worte zur aktuellen Situation in der Klinik sagen, dass man so einen Einblick bekommt, was da gerade so los ist.
Ich bin im Diakoniekrankenhaus hier auf der Intensivstation in Freiburg tätig. Wir haben aktuell deutlich mehr Patienten mit diesem Coronavirus. In der Regel, sage ich mal, haben wir 1 bis 2 Beatmungen im Schnitt. Im Frühjahr kamen dann 6 Beatmungen dazu, die alle das gleiche Krankheitsbild aufweisen. Mittlerweile ist sie wieder da, also die zweite Welle spüren wir gerade ganz ordentlich. Wir haben aktuell 3 Patienten mit diesem Coronavirus, die beatmet sind. Sind ordentlich am Arbeiten, weil wir natürlich auch noch die anderen Patienten versorgen. Und die Situation in der Pflege ist gerade die, dass die Ansteckungsgefahr bei der Versorgung von diesen Corona-Patienten recht hoch ist. Wir haben 7 Kolleginnen und Kollegen, die sich infiziert haben mit dem Coronavirus. Und das dünnt natürlich auch noch die Personaldecke zusätzlich aus.
Also gerade nochmal mehr Belastung zu der schon davor bestandenen.
Zu der normalen Belastung, ich sage jetzt mal haben wir mehr, mal haben wir weniger Stress. Aber zu diesem Alltag, den wir da eh schon zu bewältigen haben, auch den ich auch total gerne mache, aber jetzt eben rollt die Pandemiewelle dazu und wir haben deutlich mehr Beatmungsfälle und deutlich mehr zu tun dafür auch, genau.
Weil du gerade gesagt hast, ihr habt gerade 3 Beatmungsfälle.
Ja.
Das hört sich irgendwie erstmal wenig an. In was für einer Relation kann man das dann sehen?
Die Intensivstation beinhaltet 9 Betten. Wir haben 7 Betten auf der Wachstation. In der Spitze waren es 6 Beatmungen, die wir über mehrere Wochen hatten. Das ist gar kein Vergleich zur Uniklinik. Wir sind ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Die Uniklinik ist ein Haus der Maximalversorgung. Die haben ganz andere. Ich weiß, dass bei denen gerade 18 Patienten an SARS-CoV-2 leiden und beatmet sind. Deswegen insgesamt, glaube ich, hat die Uniklinik 48 Fälle. Wir haben insgesamt im Haus bei uns, im Diakoniekrankenhaus, wir sind deutlich kleiner natürlich, 13 Fälle und eben 3 davon beatmet. Wir haben Betten, die Betten sind auch vorhanden. Wir haben total viel Beatmungsgerätschaften auch bekommen, auch vom Land Baden-Württemberg. Wir können also 9 Betten durchbeatmen. Wenn ich von Beatmungen rede, dann sind es Patienten, die also den Tubus im Mund drin haben und durch ein geschlossenes System ein- und ausatmen, also durch den Respirator. Wenn ich von nicht-invasiven Beatmungen rede, dann sind es Patienten, die eine dicht sitzende Beatmungsmaske aufhaben. Und von denen haben wir auch gerade 2 da. Denn wir probieren gerade bei diesen SARS-CoV-2-Patienten, diese nicht sofort zu intubieren, weil eine Intubation auch immer mit ganz vielen Nebenwirkungen behaftet ist.
Das heißt, es ist dann nur so zur Unterstützung beim Atmen, falls es Schwierigkeiten bereitet.
Richtig. Patienten, die eben diese Maskenform haben, diese nicht-invasive Maske, brauchen unglaublich viel mehr Pflege. Denn der Krankheitsverlauf gerade bei Corona steht und fällt mit den Menschen, die 24 Stunden am Bett stehen, und das sind wir Pflegekräfte. Wir brauchen dann einen kooperativen Patient, wir müssen viel mit denen sprechen. Muss ich sagen, hat es unser Klinikum total gut gemacht. Die haben sich gerade in der ersten Pandemiewelle, als es total schlimm war und auf uns echt zugerollt ist, die Stationsleitung mit der Krankenhausleitung getroffen, und dann wurde quasi das Personal von anderen Stationen zusammengezogen auf zu uns, auf die Intensivstationen, und haben uns zugearbeitet. Wir haben sozusagen Tandems gebildet. Intensivpflegekräfte waren ständig am Bett und wir mussten nur vorrufen oder per Telefon die Tabletten bestellen. Und das hat unglaublich gut funktioniert bei uns in der Klinik. Das war schon ganz toll, die Zusammenarbeit und die Solidarität auch unter den Arbeitenden quasi war sehr hoch, und es war echt spannend.
Wie hat sich denn dein persönlicher Alltag auch dadurch verändert? Trägst du da mehr mit nach Hause? Was bedeutet das gerade für dich?
Also für mich bedeutet es erstmal mehr Arbeit, muss dazu sagen. Da habe ich eine gewisse Resilienz. Also ich nehme nicht alles, was ich in der Klinik erlebe und erfahre, nach Hause. Ich kann es recht gut abschalten. Das können nicht alle bei uns auf Station. Mich belasten eher die Menschen, die dieses Coronavirus leugnen. Die belasten mich tatsächlich mehr. Da bin ich echt erschrocken über unsere Bevölkerung oder über manche Bevölkerungsschichten oder Leute, die tatsächlich denken, dass es alles nicht wahr ist, was wir da machen.
Du hast vorhin schon angesprochen, dass gerade jetzt Pflegepersonal besonders wichtig ist, weil ihr mehr bei den Leuten sein müsst, als schon alleine von den Beatmungsgeräten bedienen und rund um die Uhr einfach vor Ort sein. Ja, schon vor der Pandemie wurden ja die Stimmen des Pflegepersonals laut, um für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen und diese auch zu fordern. Das ist ja jetzt nichts Neues, dass es einen Mangel gibt an Arbeitskräften und die Arbeitsbelastung hoch ist und der Gehalt in keinem Verhältnis dazu steht. Was sind denn da für dich so Kernprobleme?
Das Erste, was mich damals, als die erste Pandemiewelle anrollte, was mich wirklich geärgert hat, war das Wort systemrelevant. Also da wusste ich oder ist mir gesagt worden, mein Beruf ist jetzt systemrelevant, und eigentlich habe ich immer bei solchen Attributen an total gut bezahlte und mit besten Rahmenbedingungen ausgestattete Berufe gedacht, aber ich bin tatsächlich nur Krankenpfleger, ehrlich erstmal, und da denke ich mir, wie viel ist unsere Gesellschaft ein systemrelevanter Beruf wert? Und wenn ich mich so bei der Bezahlung in der Pflegebranche so umsehe, muss ich sagen, leider überhaupt nicht viel. Von der Gesellschaft gab es allabendlich so den Applaus. Ich kann Sie noch ein paar erinnern. Da traten Menschen aus den Stuckdeckenvierteln unserer Nation, auch hier in Freiburg, aus ihrem Homeoffice auf den Balkon, um jenen zu applaudieren, die den Laden am Laufen hielten. Und es waren auch nicht nur wir Pflegende, das war, muss ich auch mal sagen, das ist auch unser Küchenpersonal in der Klinik, das ist auch unser Reinigungspersonal. Und es war am Anfang auch alles ganz nett, dieser Applaus, aber mit der Zeit überlegt man sich schon, welchen Wert hatten diese Wertschätzung überhaupt. Meine Kritik ist, dass seit Jahren Kliniken kaputt gespart werden. Da wurde an deregulierte Märkte geglaubt bis zum Mond. Die Kliniken, die wurden, wie jetzt auch gerade in Freiburg, Loretto und Josef Krankenhaus, die werden in Hände profitorientierter Konzerne gegeben. Ich habe echt die Befürchtung, dass das Pflegepersonal auch jetzt gerade in dieser Einrichtung hemmungslos zusammengestrichen wird. Die Decke wird ausgedünnt. Von pflegerischer Seite gab es auch immer Protest oder Aktionen wie Pflege am Boden. Aber wenn so eine Pandemiewelle, wie sie jetzt auch wieder läuft, werden sie wieder wahrgenommen. Wir werden, das muss ich mal sagen, mit kiloweise Süßigkeiten und mit Softgetränken von bekannten Herstellern, mit Aufkleber, mit Corona-Helden, da werden wir überhäuft von. Aber ich sage immer, wir Pflegende, wir brauchen keine Merci-Schokolade mehr. Was wir wirklich brauchen, ist einfach eine bessere Bezahlung durch gute Tarifverhandlungen. Die Pflegekammern, die zum Teil in Deutschland Einzug gehalten haben, könnten ein gutes Instrument sein, unseren Beruf eigenständig zu organisieren. Und ich glaube, dass über solche Eckpfeiler, bessere Bezahlung, Beruf selber organisieren, über solche Eckpfeiler können wir auch wieder mehr Menschen für diesen tollen Beruf, den ich total gerne mache, auch dauerhaft gewinnen. Ich sage immer, wir haben in Deutschland Intensivbetten genug eigentlich, aber Betten alleine pflegen keine Menschen. Wenn man nämlich überlegt, in Deutschland versorgt eine Pflegekraft 13 Patienten, in den Niederlanden sind es 7, in der Schweiz sind es 8, ich meine, in Dänemark sind es sogar noch weniger. Es kommt schon wirklich einiges auf uns zu. Und um mehr Schüler an die Schulen zu bekommen, hat sich tatsächlich die Bundesregierung erdreistet, muss man schon fast sagen, einen Werbefilm zu machen, der nennt sich Ehrenpflegers. Der wurde von den gleichen Leuten erstellt, die Fuck You Goethe erstellt haben. Und genau in diesem Format versuchen jetzt die Frau Giffey und Co. Pflegeschüler zu rekrutieren für diesen Beruf. Ich habe mir diese Folgen angeguckt. Ich muss sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht für uns professionell Pflegende. Da kommt einer tatsächlich, der es in keinem Beruf geschafft hat und erzählt, er versucht jetzt mal bei den Alten und Kranken zu chillen, ja, und da ein bisschen Kohle zu machen und dann mal sehen, was passiert. Pflegen kann nicht jeder. Auch wenn es früher die CDU gesagt hat, pflegen kann jeder, es kann nicht jeder pflegen. Man braucht in diesem Beruf viel Idealismus, aber auch ordentlich Grips und unglaublich viel Empathie. 700.000 Euro hat sich die Bundesregierung das kosten lassen. Das Geld hätten sie mal wirklich lieber in die Pflege gesteckt.
Pflege wird gerade auf jeden Fall wahrgenommen, schon alleine, weil sie in den Medien ständig präsent ist durch Corona. Ja. Doch die Wertschätzung ist bisher nur durch einen Applaus und Merci deutlich geworden. Es wurden ja viele Versprechen gemacht zu Beginn der Pandemie, gerade unter diesem Stichwort systemrelevante Berufe, dass jetzt auf jeden Fall etwas getan werden muss und verändert werden sollte.
Also es gibt zumindest dieses Pflegepersonal-Untergrenzengesetz. Das ist natürlich jetzt zu Pandemiezeiten gleich wieder ausgehebelt worden. Also es wurde eingeführt, dass eine bestimmte Anzahl von Pflegekräften auf den sensiblen oder vulnerablen Bereichen der Klinik vorhanden sein müssen. Das betrifft vor allem die Intensivstationen auch. Das konnte gar nicht eingehalten werden, weil wir kaum Personal haben. Also von der Politik oder von der Gesellschaft auch, da erwarte ich, dass an den richtigen Stellschrauben gedreht wird, um den Beruf attraktiver zu machen. Wie gesagt, nochmal die bessere Bezahlung erfolgte einfach nicht. Es gibt eine Art, wie soll ich sagen, Überökonomisierung der Kliniklandschaft. Das muss man aus den Köpfen raus. Kliniken werden nicht geschlossen, weil sie nicht gebraucht werden, sondern weil sie keine Gewinne generieren. Die Kliniken sollten rekommunalisiert werden. Das sind auch so Geschichten. Das ist mir ganz wichtig, dass einfach den Leuten auch gezeigt wird, Gesundheit muss in der öffentlichen Daseinsfürsorge bleiben. Ich merke noch nichts von den Versprechen. Wie gesagt, was ich persönlich merke jetzt hier im Diakoniekrankenhaus, ist eben das, dass bei uns Pflegepersonal tatsächlich auf der Intensivstation eingestellt wurde, deutlich mehr. Also unser Team wurde richtig aufgestockt. Und wir haben jetzt eben aus Kliniken, die jetzt privatisiert werden, auch Personal aufnehmen können. Und da bin ich wirklich froh, dass das bei uns so gemacht wird.
Dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz wurde ja im September beschlossen und stellt jetzt einmalig einen Betrag bis zu 1.500 Euro bereit.
Ja.
Das an die Krankenhäuser vergeben wird, die die Kriterien erfüllen. Ich habe mal nachgelesen, es sind 30% der Krankenhäuser in ganz Deutschland.
Richtig.
Und darüber hinaus entscheidet dann das Krankenhaus selbst, wer dieses Geld von den Menschen, die dort arbeiten, bekommt.
Also es ist so, dass an die öffentlichen Kliniken und Unikliniken wurde dieses Geld tatsächlich so, wie es auch in den Medien kolportiert wurde, wurde das ausgeschüttet. Es gab Reibungspunkte bei den gemeinnützigen und privatisierten Kliniken, wie viel Geld sie bekommen und wie viel Geld dort jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben werden kann. Ich kann es nur von meiner oder von unserer, vom Diakoniekrankenhaus sagen, da haben sie es, finde ich, relativ geschickt gemacht. Es wurden nicht nur die Pflegekräfte, sondern eben auch andere Menschen, die mit Corona zu tun hatten, auch da wird es gerade verteilt. Also es wird auch die Techniker und die Leute, die in der Küche arbeiten, die Reinigungspersonal, die an der Pforte sitzen, auch an die wird gedacht. Also es ist nicht nur für Pflegende da tatsächlich. Das Geld ist tatsächlich den Kliniken zur freien Verfügung gestellt worden.
Was würdest du dir denn gerade von der Politik wünschen? Was könnte die Gesellschaft generell gerade tun, um vielleicht auch Menschen, die gerade direkt mit Corona-PatientInnen in Kontakt sind und da viel Arbeit leisten, zu unterstützen?
Also von dem einzelnen Bürger kann ich mir momentan wirklich nur wünschen, dass er sich an die zurzeit geltenden Regeln hält, an diese Abstandsregeln, an die Hygienemaßnahmen und an die Alltagsmaske. Aber wie gesagt, von der Politik würde ich mir wünschen, ein ganz wichtiger Punkt, wir brauchen einfach mehr Personal. Und das Personal kann man sich nicht backen. Das Personal muss überzeugt werden, die Leute müssen überzeugt werden, in unseren Beruf zu kommen. Die kann man nur überzeugen, indem man ihnen gute Rahmenbedingungen stellt mit einer guten Bezahlung.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. Dezember 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.